SWR 2 Tandem.
Die moderne Reproduktionsmedizin eröffnet Möglichkeiten, die einen staunen machen. Ein zwiegespaltenes Staunen, denn die Machbarkeit sorgt mitunter für irritierende Entwicklungen. Aus Israel ist folgender Fall bekannt geworden. Ein Soldat stirbt bei einem Verkehrsunfall. Die Eltern wollen mit seinem Samen und einer Leihmutter ein Kind zeugen lassen. Großziehen möchten es die Eltern selbst, wollen also Großeltern und Eltern zugleich sein. Geht das? Medizinisch ja. Ob das auch bei den israelischen Gerichten durchkommt, wird man sehen, denn da hängt der Fall nun. Igal Avidan erzählt die Geschichte dazu.
Um 7 Uhr morgens im Juni 2012 wurde Irit Schachar vom hartnäckigen Klingeln am Eingang ihres Einfamilienhauses geweckt. Sie war sicher, dass etwas Schlimmes passiert war. Ihr Mann Asher ging hinunter, öffnete die Tür und ließ drei Unbekannte ein. Irit zog sich inzwischen im oberen Stockwerk um.
Ich rief, Asher, was ist los? Was ist los? Aber er schwieg nur. Vom Ende der Treppe sah ich einen fremden Mann im Wohnzimmer. Ich dachte, dass einem Arbeitskollegen von Asher etwas zugestoßen sei. Aber warum schweigt er? Auf dem Weg hinunter sah ich plötzlich drei Uniformierte. Ich schrie, was ist passiert? Einer sagte sofort, Omri starb bei einem Verkehrsunfall. Ich brach auf der Treppe zusammen. Sie trugen mich hinunter. Ich lag auf dem Boden und eine Ärztin gab mir eine Beruhigungsspritze. Meinen Töchtern sagte ich, sie sollen nicht weinen. Das stimmt nicht. Der Mann irrt sich. Daraufhin sagte er mir, wäre es nicht sicher, wären wir nicht hier. Mitten im Geschrei und im ganzen Horror kam mir nach einer Weile eine Idee. Vielleicht brauchte ich einen Hoffnungsschimmer, um diese Situation auszuhalten.
Irit Schachar war mit ihrem Sohn Omri sehr verbunden. Daher forderte sie, seinen Samen einzufrieren, um später seinen Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Israel ist ein sehr kinderfreundliches Land. Bereits in den 1990er Jahren erlaubte das Gesundheitsministerium krebskranken Männern vor der Chemotherapie, ihre gesunden Samen einzufrieren, damit sie nach ihrer Genesung Kinder zeugen könnten. Später erlaubte man den Witwen solcher Patienten, innerhalb eines Jahres mit dem Samen für Nachkommen zu sorgen. An jenem schicksalhaften Morgen 2012 fuhr Asher zum Gericht, um die entsprechende Genehmigung einzuholen. Er fühlte sich wie ferngesteuert, sagt er, wie ein halber Mensch.
Ich fuhr mit dem Taxi zum Gericht, starrte dabei aus dem Fenster und sah, dass die Welt wie gewohnt weitergeht, außer dass mein Sohn nicht mehr da ist. Eine Richterin erlaubte mir, den Samen meines Sohnes einzufrieren.
Omri Schachars Beziehungen zu seinen Eltern waren ausgezeichnet. Der 25-Jährige wohnte mit seiner Freundin in deren Haus. Die beiden planten, eine Familie zu gründen. Angeblich wollte er, dass, falls ihm etwas im Militär zustößt, seine Mutter seine Kinder großzieht. Aber ein Testament hinterließ er nicht, sagt Yair Schieber, der Rechtsanwalt der Schachars.
Es gibt dazu keinen schriftlichen Beweis. Kein Soldat, der einberufen wird, hinterlässt schriftliche Anweisungen zum Umgang mit seinen Kindern für den Fall der Fälle. Das ist genau das Problem hier. Niemand will solche Sachen vorhersehen.
An den Tod denken junge Soldaten also nicht. Warum dann erlaubte das Gericht also, Omris Samen einzufrieren? Im Oktober 2003 veröffentlichte der israelische Oberstaatsanwalt entsprechende Richtlinien.
Man geht davon aus, dass die meisten Menschen sich eine Kontinuität wünschen. Man nimmt an, dass die Lebenspartnerin dem Verstorbenen am nächsten stand und seinen Willen am ehesten kennt, was Kinder und die Verwendung seines Samens nach seinem Tod betrifft. Man kann vorsichtig sagen, dass, wenn man verheiratet ist oder eine feste Partnerin hat, er sich mit ihr gemeinsame Kinder wünscht. Die Eltern haben keinen Rechtsstatus in der Frage, ob man in seinem Leben Kinder zeugt. Daher haben sie auch keinen Rechtsstatus darüber, ob man nach dessen Tod mit seinem Samen Kinder in die Welt setzt.
Die Zustimmung von Omris Freundin Sapir war wohl ausschlaggebend beim richterlichen Beschluss, der für Vater Asher der einzige Trost an diesem bitteren Tag war.
Dann musste ich Omri in der Leichenhalle im Sarg identifizieren. So etwas wünsche ich keinem. Anschließend musste ich mir die verdammte Grube anschauen, sein neues Zuhause. Bei jeder dieser schmerzlichen Stationen versuchte ich, meinen Verstand nicht zu verlieren.
Bis zum Nachmittag musste Asher zudem mit zahlreichen Reportern sprechen, die das Haus belagerten. Denn Omri war ein vom Generalstabschef dekorierter Kapitän. Am Abend strömten Tausende zu seiner Beerdigung, auch viele Kameraden aus der Marine, wo auch Asher zuletzt Oberst war. Zwei zusammengestellte Fotos im Wohnzimmer verdeutlichen diese männliche Bindung. Asher wird durch den Generalstabschef 1995 ausgezeichnet, Omri wiederum vom Armeeschiff 2012 geehrt. Auch Irit leistete ihren Militärdienst in der Marine, wo sie Asher kennenlernte. Als die erste Nachricht von Omris Tod eintraf, war Asher sicher, dass dies auf See geschehen war, sagt er und zeigt Omris letztes Video, einen Beitrag, der nur 2 Monate vor seinem Tod im israelischen Fernsehen lief. Der Kommandant stand auf dem Deck eines Kampfschiffes mit dem Rücken zur Kamera, aus Sicherheitsgründen. Der Berufsoffizier blieb trotz des überschwänglichen Lobes der Moderatorin und des Jubels seiner Untergebenen bescheiden.
Ich möchte mich zuerst bei den Soldaten bedanken, die permanent im Dienst sind, entlang der Küste von Gaza und dem Libanon. Ich allein könnte nichts bewegen. Meiner Mutter und meiner Freundin Sapir sende ich viel Liebe, auch meiner Familie, vor allem meinen Großeltern. Meiner Großmutter wünsche ich eine rasche Genesung. Und den Kämpfern auf See, die auch jetzt den Staat beschützen, widme ich das fröhliche Lied »Lasst uns fliehen«.
Wie an jedem Freitagmittag besuchen Asher und Irit Omris Grab auf dem Militärfriedhof in der Stadt Kfar Saba, um es zu pflegen. Mitten im Stadtzentrum liegen hier Soldaten, umgeben von Zypressen, kleinen Palmen und akkurat geschnittenen Büschen. Gleich hinter dem Eingang ist Omri omnipräsent. Auf dem kleinen Parkplatz steht Irits Auto, auf der Heckscheibe sein Konterfei, unübersehbar groß.
Wir haben gerade den Militärfriedhof betreten. Der Prominenteste hier mit dem höchsten Rang ist mein Sohn Hauptmann Omri Schacher. Ich glaube sehr, dass er bald zum Major befördert wird. Auf seinem Grabstein steht Hauptmann Omri Schacher, der Sohn von Irit und Asher. Er fiel bei der Ausführung seiner Pflichten am 27.06.2012 mit 25 Jahren. Darauf haben wir 2 große Fotos von ihm gestellt, 1 in Uniform bei einer Dienstreise in die Vernichtungslager in Polen und 1 als Zivilist in Israel.
Auf ihrem Arm hat Irit die Aufschrift tätowieren lassen, Omri, mein Erstgeborener. Von ihr stammt auch der persönliche Text auf der weißen Marmorplatte.
Kapitän, Kämpfer, Kommandant, ausgezeichnet vom Generalstabschef, ein richtiger Prinz, bescheiden, liebevoll und von allen geliebt.
Die Grabplatte schmückte Irit mit Blumen aus Keramik. Vom Strand der Insel Rhodos brachte sie einen Kieselstein in Form eines Herzens mit. Darauf schrieb sie eine Strophe aus einem berühmten Lied, über die Sehnsucht der Strände.
Bei jeder unserer vielen Reisen kommt Omri überall hin mit. Wenn wir Geschenke für die Kinder oder Freunde bringen, beschenken wir auch Omri. Seine kleine Schwester Lotem, sie war 12, als er starb und ist heute 17, kam am Neujahrstag hierher und stellte für ihn ein Glas Honig und eine Kerze hin.
Mehrere Vögel aus Keramik, die Omris Seele befreien sollen, schmücken das Grab, ebenso wie ein militärisches Barett. Nun fahren wir nach Hause. Unterwegs erzählt Asher, wie die Idee entstand, seinem verstorbenen Sohn mit seinem eigenen Samen ein Kind in die Welt zu setzen.
1-2 Wochen nach seinem Tod habe ich Irit vorgeschlagen, noch ein Kind zu machen. Sie wollte aber nicht, denn sie bräuchte in ihrem Alter eine Eizellspende. In diesem Fall wäre es schon besser, mit dem Samen meines Sohnes ein Kind zu zeugen, sodass wir beide daran teilhaben.
Mit Hilfe einer Leihmutter. Asher war damals 50, Irit 47. Die traditionelle Jüdin sieht sich in der Nachfolge der biblischen Heldin Naomi.
Das Buch Ruth erzählt, dass die beiden Söhne der verwitweten Naomi kinderlos starben. Eine Schwiegertochter kehrte daraufhin zu ihrer Familie zurück, während die andere, Ruth, bei Naomi blieb. Im Land Israel arbeitete Ruth als Ehrenleserin beim Großgrundbesitzer Boas, einem Verwandten von Naomi. Er begünstigte sie. Daraufhin bekam Ruth von Naomi den Rat, sich nachts nach der Feldarbeit zu Boas zu legen. Sie gebar ihm einen Sohn. In der Bibel steht, Naomi bekam einen Sohn, weil sie das Kind selbst erzogen hat. Das heißt, schon in biblischer Zeit initiierte die Großmutter die Geburt ihres Enkels durch die Witwe ihres verstorbenen Sohnes.
Aber der Vergleich hinkt, weil Omris Freundin nicht seine Witwe ist und ihre vermeintliche biblische Rolle nicht annehmen wollte, wie Asche erzählt.
Ich habe Omris Freundin erst gar nicht gefragt, weil mir klar war, dass sie das nicht will. Hätte sie es gewollt, hätte sie das selbst vorgeschlagen.
Omris damals 22-jährige Freundin Sapir hat inzwischen einen neuen Lebenspartner. Aber sie unterstützt das Anliegen von Omris Eltern, was ihnen vor dem Familiengericht helfen könnte. Die Richterin will diesen weltweiten Präzedenzfall gründlich studieren. Die Schachas engagieren auf eigene Kosten mehrere Experten. Der klinische Psychologe Shimshon Rubin, der Gespräche mit dem Ehepaar und seinen beiden Töchtern führte, schrieb in seinem Gutachten:
Es gibt keinen Grund, um an Ascher und Irits Fähigkeiten zu zweifeln, die Aufgaben von Eltern eines neuen Kindes erfüllen zu können. Sie können über Omris Tod offen sprechen und ihre Verbindung zu ihm tröstet sie. Diese Familie hat viele Ressourcen, die man braucht, um Kinder zu erziehen, zum Beispiel Liebe, Flexibilität, Ehrlichkeit, Lebensfreude, Kommunikationsfähigkeit, Offenheit und die Akzeptanz, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Ich bin sicher, dass Sie nicht wollen, dass Ihr Kind als Omri aufwächst, sondern Sie würden sich gern der Realität, den Fähigkeiten und Bedürfnissen eines jeden Kindes anpassen, das sich Ihrer Familie anschließt.
Vater Ascher ist immer noch aufgeregt darüber, dass er als Vater getestet werden musste.
Weil wir verwaiste Eltern sind, die um ihren Sohn trauern, behauptet der Staat, dass wir mit unserer Forderung nach einer Kontinuität für Omri unrealistisch sind. Deswegen haben uns all diese Experten getestet. Ein Kinderspezialist, ein Experte für Trauer, für jüdisches Recht und Ethik.
Man kann Ascher und Irit auch sehr persönliche Fragen stellen, denn die Experten hatten das bereits getan. Irit wurde in der Presse mit den Worten zitiert, ein Kind wäre für sie ein Trost. Was meinte sie damit?
Ein Kind von Omri könnte nur einen gewissen Trost spenden. Der ganze Trost wäre nur, wenn das Kind zurückkehren würde. Ein kleiner Trost wäre, wenn er ein Kind auf dieser Welt hinterlassen würde. Das sehe ich bei anderen verwaisten Müttern mit Enkelkindern. So ein Kind könnte meinem Leben wieder einen Sinn geben.
Das Gericht setzt aber an die erste Stelle das Wohl des Neugeborenen, nicht das Wohl der Mutter. Irit sieht darin keinen Widerspruch.
Ich habe drei wunderbare Kinder erzogen und ich weiß, wie viel man dafür opfern muss und wie schwer das ist, weil sie oft ziemlich krank waren. Ich weiß, dass das in meinem etwas fortgeschrittenen Alter eine Verantwortung bedeutet. Aber ich möchte ihm in der Welt etwas Bedeutendes hinterlassen. Wenn ich für Omri ein herrliches Kind erziehe, ist es wichtiger als jedes Denkmal. Ich will absolut keinen neuen Omri. Er ist einzigartig. Ich weiß, dass das Kind ihm gar nicht ähnlich sein könnte. Meine drei Kinder sind alle unterschiedlich. Ich weiß auch, dass Gott behüte, das Kind mit einer Behinderung geboren werden könnte. Oder hässlich. Anders als Omri. Na und? Es wäre trotzdem meins.
Im September 2016, nach 3,5 Jahren, fällte die Richterin am Familiengericht ein historisches Urteil. Sie gab Irits und Aschers Antrag statt und urteilte:
Ich wurde überzeugt, dass es in diesem Fall gut wäre, dass ein Kind geboren wird, das etwas über seinen Vater erfahren wird. Denn mit seinem Tod hat Omri ihm das Leben geschenkt. Ich wünsche den Klägern, dass sie Omris Kinder umarmen und sie mit großer Freude erziehen werden.
Ascher und Irit wollten sofort eine Leihmutter finden. Dann aber beantragte der Staat die Verschiebung der Vollstreckung, um unumkehrbare Tatsachen zu verhindern. Im November 2016 erlebten die Schachars in nur wenigen Tagen eine emotionale Achterbahn. Sie feierten die Hochzeit ihrer Tochter Inbar, die durch Omris Tod überschattet war. Aber zugleich nahm ihre Hoffnung täglich zu, dass sie sehr bald nach Ablauf der 45-Tage-Frist eine Leihmutter für Omris Kind bekommen könnten. Die Leihmutter sollte nicht die Rolle der Mutter übernehmen, sondern Irit Schachar selbst, ihr Rechtsanwalt Yair Schieber.
Der Staat legte am allerletzten Tag Berufung ein, nur 3 Stunden vor Ablauf der Frist. Das war regelrecht boshaft. An jenem Tag rief mich Irit jede Stunde an. Gibt's schon eine Berufung? Nein, noch nicht. Der Staat argumentierte, dass dies ein Präzedenzfall wäre, denn ein Neugeborenes müsse zumindest von einem biologischen Elternteil großgezogen werden. Ich würde dagegen argumentieren, dass jeder Mensch das Recht auf biologische Kontinuität hat.
Das sieht Rechtsanwältin Irit Rosenblum genauso. Sie gründete 1998 den Verein Mishpacha Chadasha oder Neue Familie, der alternative Familien unterstützt. Besonders am Herzen liegt es der dreifachen Mutter, dass verstorbene Soldaten ihr Erbe weitergeben könnten.
Ich hatte niemals Großeltern, Onkel oder Tanten und daher ist für mich das Vermächtnis der Shoah ungeheuer wichtig. So wie die anderen israelischen Kinder von Shoah-Überlebenden, lernte auch ich durch die Shoah die enorme Bedeutung des Lebens zu schätzen. Das ist das Wichtigste auf der Welt.
2001 verkündete Irit Rosenblum das sogenannte biologische Testament, das besonders Soldaten ermöglicht, ihr genetisches Material, den Samen oder die Eizellen einzufrieren, um nach ihrem Tod für neues Leben zu sorgen.
Man fragte zynisch, soll jeder Soldat bei der Rekrutierung ein Fläschchen und ein Playboy-Magazin bekommen? Man sprach von Nekrophilie, aber ich glaubte fest an meine Initiative. Ein Jahr geschah nichts. Dann aber rief mich Rachel Cohn an und erzählte mir, dass ihr Sohn Kivan, der im Gazastreifen mit 19 Jahren erschossen wurde, zweifellos auch im Fall seines Todes Kinder hinterlassen wollte.
In Kivans Hosentasche fand man einen Zeitungsbericht über Irit Rosenblums biologisches Testament. Nach 4-jährigen Verhandlungen zeigte sich Oberstaatsanwalt Manny Mazouz bereit, ein Kind von Kivan zu akzeptieren. Die Bedingung war, dass man eine Frau findet, die die Mutter des Kindes werden will, nicht nur die Leihmutter. Rachel Cohen entscheidet sich für eine der 40 Frauen, die sich bei ihr gemeldet haben. 2006 unterschreiben sie und die künftige Mutter einen Vertrag. Ein Jahr später genehmigt das Familiengericht die Zeugung. Rechtsanwältin Irit Rosenblum.
Das ist ein historisches Urteil, das in nur wenigen Worten uns erlaubte, das Vermächtnis des Soldaten fortzusetzen, indem man ihm nach seinem Tod Nachfahren in die Welt setzte.
Nach 2,5 Jahren mit einer In-vitro-Fertilisation-Behandlung wurde sie schwanger. 2014 hielten die Mutter und Rachel Cohen endlich Kivans Neugeborene in den Händen und riefen ihren Namen aus, Osher, hebräisch Glück. Wie steinig der Weg zu diesem Glück sein kann, erfuhren Irit und Asher durch einen weiteren tragischen Fall. Kapitän Shaked Meiri starb mit 27 Jahren während seines Reservedienstes nur 3 Monate nach seiner Eheschließung. Seine Eltern überzeugten die Witwe, seinen Samen einzufrieren. So wie Omris Freundin wollte auch die Witwe kein Kind vom Verstorbenen. Sie hatte einen neuen Lebenspartner und gebar ihm 2 Kinder. Daraufhin beschloss das Ehepaar Meiri 2013, dass eine junge Frau das Kind ihres Sohnes gebären und auch erziehen soll. Das Urteil vom Dezember 2016 beeinflusste auch den Fall seiner Mandanten, das Ehepaar Schachar, sagt Rechtsanwalt Yair Schieber.
Die Richter forderten, dass der Verstorbene seinen Wunsch nach Kindern zu Lebzeiten ausdrücklich äußerte. Das Familiengericht erlaubt den Meiris das, aber die Witwe legte Revision ein. Auch die nächste Instanz gab den Eltern Recht, aber die 5 Richter des obersten Gerichts urteilten zugunsten der Witwe. Sie beschlossen, dass allein die Witwe oder die letzte Lebenspartnerin das Recht hat, den Samen des Verstorbenen zu nutzen, nicht jedoch seine Eltern.
Dieser Beschluss führte im Januar 2017 zum Urteil des Regionalgerichts im Fall Schachar. Die Richter nahmen das Argument der Eltern ernst, dass Omris langjährige Lebenspartnerin sie bei ihrem Anliegen unterstützte, auch wenn sie selbst sein Kind nicht austragen wollte. Zudem seien sie die Erben des Samens. Die Richter schrieben, dass Asher und Irit gute, liebende und unterstützende Eltern für das Neugeborene sein können. Aber das Wohlergehen des Kindes werde beeinträchtigt, weil sie eben nicht seine biologischen Eltern seien. Eine genetische Mutter, die ihn gebärt und erzieht, würde zudem die Kontinuität ermöglichen, die sich die Eltern wünschten. Die Richter schätzten, dass auch der Verstorbene nicht damit einverstanden wäre, dass sein Kind als Waisenkind geboren werde. Kurz nach Omris Tod erhielt seine Mutter Irit einen Anruf vom Gesundheitsministerium. Man bat sie, seine Organe zu spenden. Zugleich behauptete der Staat, dass sein Samen nicht Irit gehört. Familienexpertin Irit Rosenblum:
Die Hauptfrage ist, gehört dem Menschen sein eigener Körper? Ist das Produkt des Körpers einer Person sein Eigentum? Ich verkaufe meine Haare, um Spenden für Krebskranke zu sammeln. Darf ich auch meine Blutspende verkaufen? Ich darf Organe spenden, um Kranken zu helfen. Gilt das auch für unser Geschlechtsorgan? Die Eizelle, das Sperma, den Embryo? Wem gehört das? In Israel gibt es keine klare Antwort, sodass man von Fall zu Fall urteilt.
Um Klarheit für Eltern wie Asher und Irit Schachar zu schaffen, formulierte Irit Rosenblum das sogenannte Kontinuitätsgesetz, das den Umgang mit dem Samen eines verstorbenen Soldaten regelt. Eingebracht hat die Gesetzesvorlage im März 2017 die Parlamentsabgeordnete Revital Sweet von der Arbeitspartei.
Ich glaube, dass wir in unserem geliebten Land vor allem eine Pflicht gegenüber den verwaisten Familien haben, die ihre Kinder erzogen und dann der Armee übergaben. Schließlich kehrten diese Söhne nicht zurück. Das ist unsere Pflicht, diesen Familien eine Kontinuität von ihrem Sohn zu ermöglichen.
Das Gesetz soll auch verwaisten Eltern erlauben, den Samen ihres verstorbenen Sohnes zu entnehmen. Wenn er kein Testament hinterlässt und verheiratet war oder eine feste Freundin hatte, darf sie, die Witwe, sein Kind austragen. Andernfalls dürfen seine Eltern den Samen verwenden, um eine Frau zu befruchten, die zugleich die soziale Mutter des Kindes sein wird. Bei einer von Sweet organisierten Konferenz im Parlament sprachen auch Irit und Asher Schachar, die inzwischen Vorbilder für viele verwaiste Eltern sind.
Das Wichtigste an diesem Gesetz ist, dass die Armee die Familie gleich nach dem Tod informiert, ob sie seinen Samen oder Eizelle aufbewahren darf. Wir haben so gehandelt, nur weil Irit als weise Frau spontan auf diese Idee kam, dass sie ebenfalls handelten, weil sie sich an Irit erinnert haben.
Irit kritisierte, dass nach der jetzigen Regelung kaum ein verstorbener Soldat eine Chance auf Nachfahren nach seinem Tod hat.
Welcher 18- oder 19-jährige Soldat hat bereits eine Frau oder eine langjährige Freundin? Die meisten verstorbenen Soldaten sind im Alter zwischen 18 und 21. Rekrutieren Sie sie mit 30 Jahren, nachdem sie geheiratet und Kinder gezeugt haben, und schicken Sie sie in die Schlacht. Mal sehen, wer noch hingehen würde, wenn er wüsste, was er dabei verlieren könnte.
Das Ehepaar hätte sich über das Kind ihres Sohnes Omri freuen können, wenn es nur eine richtige, also eine soziale Mutter akzeptiert hätte, nicht nur eine Leihmutter. Dazu war Irit bei unserem Gespräch jedoch nicht bereit.
Ich habe ein Problem damit, eine Mutter auszusuchen, die Omri nicht kannte. Einige Frauen haben mich angesprochen und baten um seinen Samen, aber ich kann es einfach nicht. Denn ich kenne sie nicht. Denn so eine Frau könnte sich als perfekt vorstellen. Und ich habe eine große Angst, meinen Enkel in die Hände einer ungeeigneten Frau zu geben.
Sie befürchtet, getäuscht zu werden. Kinderlobbyistin Irit Rosenblum:
Wenn sie keinerlei Kompromisse eingehen will, geht sie den schwierigsten Weg, der nicht unbedingt die gewünschten Ergebnisse zu ihren Lebzeiten bringen wird. Ich weiß, das sind harte Worte. Ich respektiere sie, habe jedoch einen anderen Weg, nämlich eine Frau zur Seite zu nehmen, die die soziale Mutter des Kindes wäre.
Am 15. August beschloss Richter Manny Massouz, dem Ehepaar Schachar keinen Einspruch vor dem obersten Gericht zu erlauben. Daraufhin schrieb Irit auf Facebook:
Ich bin zermalmt. Erschöpft und in Schmerz, aber ich gebe nicht auf. Ich werde niemals zulassen, dass Omris Nachkommen vernichtet werden. Ich werde bis zu meinem allerletzten Tag kämpfen.
Auch wenn Irit Omris Kind niemals in den Händen halten würde, hat ihr Kampf bereits Früchte getragen. Sie hat andere Eltern dazu sensibilisiert, vorzusorgen, damit ihr Sohn auch nach dem Tod nicht kinderlos bleibt.
Großeltern möchten Eltern werden. Der letzte Wunsch des toten Sohnes von Igal Avidan.